Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Nichts, wirklich gar nichts weiß ich über die sowjetische Rockmusik. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja egal, die Sowjetunion, die gibt's ja eh nicht mehr und Rockmusik soll ja auch tot sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, mit Artjemi Troitski, da gibt es einen Autor, der sich hervorragend mit dem Thema sowjetische Rockmusik auskennt, der auch weiß, warum Musik und Politik gerade jetzt so ein wichtiges Thema ist. Artjemi Troitski ist gerade mit seinem Programm auf Tour und ich habe mit ihm gesprochen. Meine erste Frage an ihn, welche Rolle hat denn die Rockmusik damals in der Sowjetunion gespielt?
Well, in the Soviet Union, rock music was hugely popular starting from Beatlemania in the late 60s. And then it became huge in the 70s. And I would say that there were maybe two main aspects to rock music popularity in the Soviet Union. One was that simply the music was great and our young people, they loved this music, they loved to listen to it, to dance to it and so on. And it was very different from the usual kinds of pop music that were officially promoted in the Soviet Union. So from this came the second aspect, that rock music was also a symbol of freedom for Soviet young people. It was not necessarily political or ideological, but it was simply like a tool of the influence of the free world. And therefore, you know, there is even a book written by a friend of mine, Leslie Woodhead, an English journalist, called How the Beatles Rocked the Kremlin, which was exactly about how rock music has emotionally affected Soviet people and turned them into an alien religion. Mm. And I think that this was also the case in the GDR here in Germany.
Also sehr interessante Entwicklung hier, so kurz zusammengefasst. Es ging, wie in vielen anderen Ländern der Welt auch, mit den Beatles los in den 60ern in der Sowjetunion. Große Beatlemania auch dort. Und daraus hat sich eine große Begeisterung für Rockmusik, die dann in den 70er Jahren sich nochmal ins Große gesteigert hat, entwickelt. Und wie Artemi Troitski hier gerade eben gesagt hat, hatte das zur Folge, dass Rockmusik nicht nur eine Unterhaltungsmusik war, die westliche Unterhaltungsmusik, die im Gegensatz zur sowjetischen Musik stand, sondern dass sich daraus eben auch ein ganzes Gefühl entwickelt hat. Ja, das Gefühl der Freiheit, das war nicht unbedingt politische oder ideologisch geformte Musik, aber es ging um ein Gefühl, was dadurch sich entwickelt hat, nämlich das Gefühl der Freiheit hat sich dann natürlich auch bei der sowjetischen Jugend so verbreitet. Wenn Sie das dann mit heute vergleichen, welche Rolle kann denn Musik heute noch so in heutigen Widerstandsformen spielen, beziehungsweise kann Musik noch subversiv sein?
Well, I think that worldwide the role of rock music has changed. In the 60s and the 70s and in the 80s, it was partly music and partly also a religion and a way of life. So it was hugely influential on lifestyles and, you know, the way people been thinking and the way people were perceiving, you know, what's going on in the world around them. But right now, it's not so important, of course, and it's the same everywhere, in Russia, in Germany, in America, and so on. So now rock music is more like a form of entertainment, which, of course, is not as influential and not as romantic as before, but still it's okay. It's okay. In Russia now, of course, rock music again became a rather subversive thing because of Putin's policy, which is generally anti-Western and anti-Western cultural influence and so on. So he's always talking about Russianness, traditional values, traditional culture and so on. And of course, in Russia, rock music is not a part of traditional culture.
Artemij Troitsky hat hier gerade gesagt, wie in vielen anderen Ländern war das auch in der Sowjetunion so, in den 60ern, 70ern, 80ern hat sich Musik eben entwickelt als eine Form des Lifestyles und wurde dann aber mehr oder weniger unpolitisch, weil es eigentlich nur noch um Unterhaltung ging. Aber im heutigen Russland ist das dann wieder anders. Da kann Musik sehr wohl auch eine Widerstandsaufgabe erfüllen, weil nämlich zum Beispiel durch das Regime von Putin, in dem ja immer betont wird, es geht um Russland, es geht um russischen Nationalismus und gegen westliche Einflüsse, dann auf einmal, wenn man dann westliche Musik hört, ist man automatisch auch in so einer Widerstandsform. Wie ist das in der aktuellen russischen Musik-Community? Was gibt es dort für Reaktionen auf die Aggression, auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine? Haben Sie davon was mitbekommen?
Well, of course, the war against Ukraine is a very big and very hot issue in Russia. And of course, the cultural scene, also the music scene indeed, are very much and very radically divided into several parts. I would say that there are three parts into which the cultural and the musical community may be divided. It's like a car with two bumpers. So in the front and in the rear of the car, we have relatively smaller parts. It's the musicians and cultural figures who are strongly against the war, who are supporting Ukrainian people's struggle for their freedom and independence. Then on the opposite side of the car, there's a bumper where we have artists and all kinds of cultural celebrities who support the war, who support Putin and so on. But the biggest part is in the middle, and these are the people, including musicians, who simply keep silent, who don't want to support neither side, because apparently they feel that this is a very bad war and they don't want to support it because of their moral beliefs. But on the other hand, they don't want to emigrate from Russia. They want to stay in their country, and they are pretty sure that if they start talking against the war, then their careers will be over. They will be banned from the media, from TV and radio. They will have all kinds of problems with live concerts, and this is already happening. So a lot of people, they simply try to stay away from it, but I don't think they will manage. I think that they will have to choose sooner or later, but they will have to choose whether they're for war and for Putin or they're against this awful thing.
Sehr interessantes Bild, was Artemij Troitsky hier gerade eben gefunden hat für die russische Gesellschaft. Also er hat das mit einem Auto verglichen, das dreigeteilt ist. Es gibt zwei kleinere Bereiche vorne und hinten. An der einen Seite relativ kleine Gesellschaftsschicht, die ist gegen diesen Krieg und spricht sich dagegen auch aus. Auf der anderen Seite Musiker und auch ja, Celebrities, die dort sitzen, die ganz offensiv Putin unterstützen. Und dann gibt es einen großen Bereich in der Mitte, wo auch Musiker sich drin befinden, die sind ruhig. Die wollen sich weder zur einen noch zur anderen Seite bekennen. Auf der einen Seite natürlich fühlen sie, dass dieser Angriffskrieg ein ungerechter ist, aber sie haben natürlich auch Angst, dass sie ihren Job verlieren oder dass sie ihre Stellung in der Gesellschaft verlieren. Sie wollen nicht Russland verlassen, aber wie es gerade hier hieß, seiner Ansicht nach müssen sich diese Leute in der Mitte irgendwann entscheiden, ob sie pro Putin oder anti Putin sind. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Meine letzte Frage, wie ist das dann mit Ihnen? Haben Sie keine Angst, wenn Sie sich so öffentlich äußern, dass mit Ihnen auch etwas passiert?
Well, I'm not afraid because I don't live in Russia anymore. We have left Russia in 2014 after the annexation of Crimea and the first invasion in Donbass. And, you know, I couldn't really tolerate all this. And I was always a critic of Putin since the very first day of his rule, because I immediately hated him. So, yes, I talk openly about what I think. You know, the only bad thing that has happened to me is that, of course, I cannot return to Russia. Because if I go there, it's not guaranteed, of course, that I will be arrested, but there's a very good chance for that.
Ja, vielen Dank. Artemi Troitsky hat hier gerade gesagt, warum er keine Angst hat. Er hat 2014 Russland verlassen, direkt nach der Annexion der Krim und dem Angriff im Donbass-Gebiet und ist seitdem außerhalb von Russlands. Er äußert sich sehr öffentlich, wir haben es hier gerade eben gehört. Und das einzige Negative für ihn persönlich, er wird nicht nach Russland zurückkehren können, jedenfalls nicht, solange Putin dort ist. Es ist nicht sicher, dass er dann verhaftet würde, aber eine Wahrscheinlichkeit wäre auf jeden Fall da. Vielen Dank für dieses Gespräch. Thanks a lot for coming by.
Dankeschön und auf Wiedersehen.